Exklusiv bei Rockantenne. Rasend Herz. Der Podcast mit Basti und Specky von In Extremo.
Hallo ihr lieben Menschen da draußen, wir sind hier wieder zurück beim Podcast Rasend Herz von In Extremo mit dem wunderbaren Specki hier an meiner Seite und Juhu. Ich und meine kleine Wenigkeit. Und wir sind schon im Oktober und wir haben heute zwei Gäste einer wunderbaren Band.
Ja, einer mega wild, schnell und gekonntermaßen aufstrebenden Band, wie es eigentlich im Bilderbuch steht. Ganz junge Menschen, die richtig zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle waren und sich auf den Hosenboden gesetzt haben und in ihrer doch relativ kurzen Karriere, muss man sagen, also kurz nicht, aber es ist jetzt noch keine Dinosaurierband, wirklich schon einiges gerissen haben. Es geht in erster Linie auch um die Frontfrau, die da vorne dran steht und einen hervorragenden Job macht. Und natürlich aber auch um einfach eine deutsche Band, die mal wieder dahin wächst, wo wir uns auch alle sehen wollen, nämlich am Zenit des Rock'n'Roll-Himmel.
Absolut, absolut. Und sie haben zum Beispiel 2014 ihre erste Show auf dem Wacken gespielt und ich habe das gesehen und habe mich mal natürlich gut vorbereitet und habe gesehen, dass ihr so vor sehr, sehr vielen Leuten gleich auch gespielt habt. Und sie haben schon 4 Alben rausgebracht und die letzten 3 Alben sind alle unter die Top 5 gegangen. Ist das richtig? Das ist richtig. Und wir reden von der Band
Beyond the Black.
Und zu Gast haben wir die Jenny und den Chris. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallöchen.
Jo. Hallo.
Hallihallo. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sind.
Ja, wir werden heute mal ein bisschen quatschen, ein bisschen plaudern und ein bisschen über euch reden, damit die Welt draußen da noch ein bisschen mehr Informationen über euch bekommt. Und vielleicht über eure Vergangenheit ein bisschen reden, über eure Zukunft. Was habt ihr gemacht in der Corona-Zeit oder in diesem Jahr und so weiter. Und eine ganz kleine Plauderrunde machen. Ne?
Auf jeden Fall, ja. Ganz genau. Und wir finden es super cool, dass ihr heute euch die Zeit nehmt, auch hier mit am Start zu sein. Basti und ich sitzen in Berlin. Jenny sitzt unseres Wissens in Leipzig.
Yes.
Und Chris sitzt in der Nähe von Bamberg in einem kleinen Ort. Namen, sag's nochmal bitte.
Hirschheid.
Hirschheid, okay.
Ist quasi unser Proberaum.
Ach, alles klar. Das heißt, Euer Headquarter um die Band Beyond the Black ist im Fränkischen in der Nähe von Bamberg in Hirschheid, oder was?
Genau, es kommt ja eigentlich auch der Rest. Außer mir kommen alle aus Oberfranken und deswegen macht das total Sinn. Weil die können sich dann öfter treffen und dann komme ich dazu, wenn alle was können.
Das ist der Idealfall.
Aber das war fast so ein bisschen meine erste Frage. Wie macht ihr das? Also ihr seid ein bisschen verstreut in der ganzen Republik. Richtig? Und du wohnst in Leipzig, weil du wahrscheinlich studierst, Jenny, wenn ich dir das erzählen darf hier?
Genau. Also lustigerweise habe ich gerade noch an der Hausarbeit geschrieben, weil ich noch, also ich weiß nicht, ob ihr das, der ein oder andere wird es auch kennen, der Mucker ist, der sich früh entschieden hat, dass das eigentlich so sein Ding sein wird. Ich habe nebenbei studiert, das war so mein Plan B, eigentlich auch nicht so wirklich. Ich wollte es halt so nebenbei machen und habe das dann irgendwie lang durchgezogen und jetzt habe ich noch diese eine Hausarbeit seit 2 Jahren, die ich machen muss, damit ich das ganze Ding abschließen kann.
Aber hättest du jetzt nicht die letzten 2 Jahre zum Beispiel nutzen können, wo du jetzt nicht so viel auf Tour wart oder wo ihr auch vielleicht mit der Band nicht ganz so viel um die Ohren hattet, um diese Hausarbeit endlich mal dann fertig zu schreiben?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Ja, du hast ja auch nicht geübt.
Stimmt.
Nee, tatsächlich habe ich das Gefühl gehabt, dass es da plötzlich viel krasser wurde, als es jemals war. Also so, du warst nicht so, du warst komplett aus deiner Routine raus, du musstest dir neue Sachen überlegen, du musstest schnell reagieren, Sachen machen, die du noch nie gemacht hast, so, und da ist so viel Energie reingegangen, dass ich mir dann auch immer mal wieder, wenn es so, also ich habe mir immer wieder gesagt, naja, die Hausarbeit muss ich ja auch noch schreiben, aber dann war dann plötzlich irgendwie unser Online-Konzert und da haben wir ewig viel mitgemacht und so weiter, da werden wir wahrscheinlich auch gleich noch drüber
mit
sprechen.
Mit Sicherheit, ja gern. Ja.
Aber wirklich ganz, ganz viele Sachen, wo du dir echt Gedanken machen musstest, auch Hygienekonzepte und wie macht man das überhaupt, diese ganzen Sachen, nehmen die Leute das an, also es waren so viele Sachen, wo du dir mehr Gedanken drum gemacht hast, als alles andere früher. Schwester. Deswegen war das für mich eigentlich viel mehr, als es damals davor war, gefühlt.
Okay, krass. Und darf ich fragen, weil wir kennen uns ja noch nicht. Man muss ja kurz sagen, ihr habt euch ja schon getroffen. Also der Specki und ihr kennt euch schon ein bisschen. Und wir sind sozusagen heute noch jungfräulich und kennen uns noch ja nicht. Aber deswegen darf ich mal fragen, was du studierst.
Musikwissenschaft.
Ach was.
Genau.
Hat mein Vater auch studiert?
Ja.
Leider, der ist dieses Jahr verstorben. Hätte ich euch noch vorstellen können, aber der ist leider verstorben dieses Jahr. Aber der hat Theater- und Musikwissenschaften auch studiert. Ist ja interessant. Gibt es wenig, sag mal, junge Menschen, die ja sich so für Musikwissenschaften noch interessieren. Und ich glaube, wenn mein Leben sich anders ergeben hätte, hätte ich das auch gemacht. Hätte ich wahrscheinlich auch Musikwissenschaften studiert.
Chris, interessant. Hast du auch Musikwissenschaften studiert?
Nein, ich bin tatsächlich der einzig aktuell abgeschlossene Akademiker bei uns im Bandkontext. Ich bin unglaublicherweise Diplombetriebswirt.
Ach, naja, kann man auch brauchen. Das ist doch super in der Band. Das ist doch perfekt in der Band. Die Kohle muss ja auch irgendwo hingeparkt werden. Die ganze Kohle, die da reinspringt.
Damit habe ich aber nichts zu tun bei uns. Also.
Gott sei Dank, nett.
Zum Glück, genau.
Das mache ich nicht.
Schön in der Kneipe hängen geblieben. Wo sonst gibt es 40%? Naja, alter Witz, braucht man nicht mehr bringen. Das ist ganz schlimm. Ja. Aber Jenny, erklär doch mal unseren Hörern ganz kurz bitte, was ein Musikwissenschaftler oder eine Musikwissenschaftlerin eigentlich macht. Wenn man fertig ist, was tut man mit den Wissenschaften der Künste?
Ja, das ist auch eine spannende Frage, weil ehrlicherweise, weil ich ja schon immer wusste, dass ich das nicht weitermachen werde, habe ich mich auch nicht so sehr damit beschäftigt, was ich damit machen kann.
Okay.
Aber du kannst halt viel im Theaterbereich auch arbeiten, in generell irgendwie bei Radio oder kannst damit natürlich auch zu Labels gehen und sagen, ey, ich habe das Ganze irgendwie theoretisch voll auf dem Kasten und jetzt werde ich das praktisch auch noch umsetzen und zeigen, dass ich das kann. Damit kann man schon einige Sachen machen.
Ja.
Aber trotzdem, ja, für mich war das nie wirklich relevant, weil ich wusste, solange es BTB gibt, werde ich da das nicht nutzen.
Ist das deine Baustelle? Okay.
Du möchtest Rockstar werden. Rockstarin.
Klar.
Ist sie schon. Cool. Ist sie schon.
Ja. Wer will das nicht?
Ja, ist richtig, aber fundiertes Wissen zu haben über Musik und so weiter ist ja auch auf jeden Fall nicht schade.
Das war ja auch der Grund, warum ich es überhaupt angefangen habe. Ich muss ja dazu sagen, ich habe eigentlich im Saarland angefangen zu studieren Musikmanagement und bin dann aufgrund vieler Dinge, nee, aber ich habe es nicht abgeschlossen. Ich bin von dort aus quasi nach 3 Semestern nach Leipzig gegangen.
Mhm. Okay.
Und habe dann Musikwissenschaft gemacht, habe da einige Sachen mitnehmen können und das war eigentlich echt ganz gut. Aber Musikmanagement habe ich tatsächlich angefangen, weil ich gedacht habe, okay, ich möchte einfach wissen, was da los ist, dass mich keiner verarschen kann einfach und dass ich das einfach so ein bisschen weiß, worum es geht. Und Musikrecht und solche Sachen waren echt ganz geil, wo du so Verträge durchgehst, die Formulierungen und wie dich da einer festnageln kann. Und das war schon echt super spannend.
Also sollten wir bei In Extremo irgendwann mal wieder ein neues Management brauchen, ich habe deine Nummer.
Sehr gut.
Du kannst dir mal unsere Verträge wälzen, sind teilweise noch in mittelalterlichem Hochdeutsch geschrieben.
Ja. Ja, noch mit
und Teilschrift, Fehlern, hoffe ich.
Richtig
Kreide auf Tafel.
Chris, was machst du mit deiner Ausbildung denn noch? Du bist ja Vollgas-Gitarrist und du hast, glaube ich, eine Musikschule und machst auch sonst auf YouTube, glaube ich, einige Geschichten rund ums Gitarrenspiel, was ich so beobachten konnte. Das heißt, dein eigentliches Studium und dein Diplom, das liegt halt in der Schublade und wird vielleicht irgendwann gezückt, wenn es soweit wäre, oder was?
Genau, also es war auch schon mal so im Badezimmer-Klobereich gehangen. Also wo es halt gerade Platz findet, hängt es halt gerade. Und ich natürlich habe ich in den letzten 2 Jahren öfters mal wieder hingeguckt, dass es das gibt. Das hat einen beruhigt, weil er nicht wusste, brauche ich die Gitarre dann vielleicht noch mal oder nicht mehr. Man weiß es ja nicht, wie die Welt weiter dreht. Aber nee, Quatsch. Tatsächlich habe ich, also Fachrichtung war halt Unternehmensgründung.
Ja.
Das hat mir damals am meisten getaugt. Tatsächlich kann man mit diesem wunderbaren Zettel da, wo auch immer er hängt, auch ganz viele tolle Sachen in der Musikbranche machen, wie ich inzwischen weiß, weil egal von Distribution bis hin zu Labelarbeit bis keine Ahnung, der Diplom oder Master of was auch immer, the Universe Science ist auf jeden Fall in vielen Bereichen ja gern gesehen. Ich habe dann tatsächlich Musikschulen gegründet und da sitze ich jetzt auch gerade eben in einer deren in Hirscheid, habe die Schüler ein bisschen pausiert für heute und genau und mache halt aber seit Jahren eigentlich, war mir immer wichtig, nur was mit Mucke trotzdem zu tun natürlich, deswegen lief auch bei mir dieses Studium immer so nebenbei. weil, wie gesagt, mehr Zeit natürlich im Studio oder halt mit der Gitarre verbracht wurde. Und inzwischen versucht man natürlich sein Wissen da in verschiedene Arten weiterzugeben. Ich finde es super schön, mit Schülern zu arbeiten, denen viel Input und die richtigen Vibes von der Tour, von der Bühne irgendwie auch einfach hier in den Unterricht zu geben, weil
Voll super. Also, weil ich muss ehrlich sagen, ich höre jetzt gerade Mehrzahl. Also, du hast mehrere Musikschulen gleich gemacht, ja?
Ja, wir haben schon eine gemacht. Wir haben uns aber das vor 12 Jahren gestartet und eigentlich so ein bisschen Hirngespinst die Idee gehabt, ach komm, lass doch eine Marke draus machen. Und tatsächlich ist es ein bisschen eine Marke geworden, weil dann wiederum Bekannte aus Österreich Bock drauf hatten, das mit zu übernehmen nach Österreich. Da gibt's uns mit 2 Standorten. Jetzt mittlerweile gibt's uns sogar im Saarland und hier in Franken an 3 Orten und so. Und wir versuchen das auch natürlich zu wachsen. Das klingt dann immer, mich hat letztens ein bekannter Twitch-Kollege, den wir alle kennen, mal drauf angesprochen, ja, das läuft ja bei dir so ungefähr, krass, du bist ja auch noch hier Franchise-König, wo ich gesagt habe, naja, es ist bei uns eher so eine Familie, was wir da gegründet haben, also es geht da tatsächlich gar nicht mal so sehr um nur hier die Geldsäcke in den Tresor zu bringen, das ist nicht der Fokus, sondern wir leben da so als Gemeinschaft, also man profitiert ja von den Standorten, da ist so viel Tolles entstanden in den letzten Jahren an Wissensweitergabe und an Ideen, dass halt eigentlich dadurch die einzelnen Schulen und die Schüler natürlich auch was davon haben, von diesem Netzwerk, und das ist so eher der Gedanke daran, wenn am Ende ein paar Euro übrig bleiben, ist super, freuen wir uns natürlich, der Basti, mit dem ich das mache und ich, aber...
Aber es ist interessant, weil, wenn ich kurz ausführen darf, ich habe das in den 90er Jahren, da wart ihr alle noch nicht geboren, weiß nicht, da habe ich so was Ähnliches gemacht, auch mit Kids und Schülern, und wir hatten teilweise auch ein bisschen Hip-Hop-Leute dabei, haben ein bisschen Graffiti gemacht und ein bisschen Musik, aber auch
Metal,
Rock
und Metal.
Nee, und das ist total schön zu sehen, wenn man einfach den Kids und den Jugendlichen, bei uns war halt so ein, waren auch viele Iraner, Perser und so weiter, Afrikaner bei, und das hat einfach immer Spaß gemacht, wenn man sieht, wie glücklich die sind. Haben dann die Anlage hingestellt und denen die Backline zur Verfügung gestellt und die ein bisschen unter die Arme gegriffen. Und das war eine tolle Sache, weil die einfach was zu tun hatten, ne, untereinander. Und mal einfach ein bisschen von der Straße weg waren, wie man so schön sagt. Tolle Sache.
Ich hab da viel mitgenommen von meinen Coaches, die ich so in meinem Leben hatte, an guten und an schlechten Sachen. Und wir versuchen auch im Team halt die Leute da reinzuholen. Das sind alles Leute, die in irgendwelchen Bands größer oder kleiner, regional oder überregional spielen, damit die halt, also tatsächlich haben wir halt nicht so die typischen, ich sag mal, Theoretikerlehrer, ne, die klassischen Lehrer hier bei uns im Team, weil wir wollen halt eine gewisse Idee an die Schüler mitgeben, eine gewisse Portion Rock'n'Roll natürlich auch, aber halt auch, was Musik halt, Musik ist halt mehr als nur die C-Dur-Tonleiter theoretisch zu können, sondern halt, das hat ja auch ein Gefühl, das hat ja auch eine Lebenseinstellung oder auch, also egal, ob man das professionell oder nebenberuflich macht, ne, also es gibt einem ja sehr viel, und dass die Kids und auch die Erwachsenen halt damit schätzend lernen, was sie davon haben, ein Instrument spielen zu können.
Und apropos nebenberuflich, kommen wir mal zurück zu eurem Hauptberuf, zu eurer Band. Ja. Ihr hattet in diesem Jahr ein Streaming-Konzert, was ihr auf akustischer Basis gemacht hattet, richtig?
Yes.
War das eure erste große akustische Herausforderung?
Es war insgesamt eine riesige Herausforderung, weil es auch unser erstes eigenes Streaming-Konzert sozusagen war, was wir komplett alleine auf die Beine gestellt haben. Und dann auch noch Akustik. Das heißt, wir haben 12 Songs komplett neu arrangiert akustisch mit Backing-Vocals und mit einem Pianisten, der irgendwie alles abrasiert hat, so wie es einer, ich zitiere mal jemanden, der das gehört hat. Okay. Das war einfach so eine richtig krass aufwendige Nummer, für die wir irgendwie ein halbes Jahr lang echt im Proberaum saßen und das auch echt so, ein halbes Jahr. Boah.
Also alles vom Brett auf die leisere Sache zu bringen, ne? Um mal den
genau. Ding. Also wir wollten es halt richtig geil und professionell machen, so, weil wir sind ja auch Profis, ne? Und das muss man ja auch irgendwie so dann reinbringen. Aber das war dann doch echt ein viel größeres Projekt geworden, als wir es am Anfang eigentlich gedacht hätten. Mhm. Aber wir wir hatten echt so Bock drauf und im Endeffekt sind wir so, so, so froh, dass wir es gemacht haben, allein schon für uns, weil uns das total zusammengeschweißt hat, noch mehr als vorher und das einfach unfassbar viel Spaß gemacht hat. Ja. Origins hieß das Ganze und genau, und da hatten wir dann auch irgendwie echt total tolle Gäste, wie zum Beispiel den Micha.
Ja, ja, auf die Gäste kommen wir gleich zu sprechen.
Genau.
Ja, da kommen wir gleich zu sprechen. Da habe ich noch ein paar Fragen. Aber was ich festgestellt habe, Basti und ich bereiten uns ja natürlich im Vorfeld von unseren Podcasts immer sehr, sehr gut auf unsere Gäste vor. Und ich habe natürlich in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, 14 bis 16 Tagen nichts anderes gemacht, als Beyond the Black mir ganz genau mal raus zu fokussieren aus dem großen, großen Internet. Die Nase wächst schon ganz lang.
Aber ich war dabei, stimmt.
Ja, er war dabei. Wir gehen dann immer in Klausur, wir fahren an die Ostsee und verstecken uns in einem Drei-Mann-Zelt, haben so einen Generator draußen, dass uns der Strom nicht ausgeht und dann schauen wir eure Videos. 16 Tage und 16 Nächte. Und
heute Morgen sind wir zurückgekommen von der Ostsee und jetzt können wir die Sendung machen.
Und jetzt können wir die Sendung machen, genau. Und dann... Und dann haben wir ja schon die nächste Sendung wieder vorzubereiten. Also es ist richtig, so einen Podcast zu machen, Leute, ich sage euch eins, das ist kein Zuckerschlecken. Nee, was ich festgestellt habe, in euren, diese Produktion, Origins, ich sag's mal so, viele Bands sagen ja, wir sind eine harte Band und jetzt machen wir akustisch, das heißt, wir spielen alle diese Songs möglichst träge, möglichst langsam, möglichst ruhig und möglichst langweilig. So, dann habe ich euer Ding angeguckt und genau das Gegenteil war der Fall. Ihr habt aus euren Songs keine Tränenbaustellen gebaut, sondern ihr habt die anders arrangiert, anders dargestellt, anders abgelichtet und ein musikalisches Gewand verpackt, was die Songs meines Erachtens teilweise wirklich noch interessanter und besser gemacht hat. Wie verdammte Scheiße. Habt ihr das geschafft? Wer hat das gemacht? War das ihr? Habt ihr einen musikalischen Leiter dazu geholt?
Wir haben auf jeden Fall einen musikalischen Leiter mit dazu geholt. Der Pianist, der dann auch alles abrasiert hat, der war da eine Riesenhilfe, der Arne Wiegand. Mit dem haben wir auch schon öfter mal live gespielt. Da hat er Keyboard gespielt, auch auf der Bühne. Und daher kannten wir den auch und haben den dafür explizit gefragt, weil wir wussten, okay, dann wird's richtig fett. Okay. Mit dem haben wir das quasi ein halbes Jahr lang so ausgekaspert und genau, und das war aber echt eine geile, geile Zusammenarbeit und ich habe auf jeden Fall Bock, den nochmal für irgendwas einzuladen und jedem empfehle ich das, der Typ ist einfach echt eine Waffe und macht echt Spaß mit dem.
Ja, und man lernt dazu, ne? Man denkt dann immer noch,
voll.
Ja, kann einem eigentlich nichts mehr anhaben, aber man lernt immer trotzdem noch dazu. Ja,
also tatsächlich hat es auch sehr gut getan, genau in der Zeit. Ja. Und tatsächlich hat es auch sehr gut getan, genau sowas zu machen, weil eben durch ein halbes Jahr Songs, also auf einer Basisidee von Arne in dem Sinn, auf uns dann auch so anzupassen, das muss man ja, ich meine, auf dem Reißbrett was zu konstruieren, was im Studio oder in der Grundidee schon mal cool ist, ist ja das eine, das dann im Proberaum so zu spielen, dass es dann auch so klingt, wie man sich das gedacht hat, ist ja nochmal was anderes. Zudem sind wir auch ehrlich, ich habe zwar schon so oft davon geträumt, der nächste spanische Super-Flamenco-Gitarrist zu werden, aber ich bin es halt nicht. Und ich, also, das ist auch, also so ein Tagtraum, der passiert auch öfters mal, aber nee, und dann musst du aber halt auf einmal doch Sachen spielen, die halt schon auch für einen Profi-Gitarristen, man kann ja nicht alles können, dann schon an Grenzen bringen, die man dann halt überschreiten muss. Und wenn du dann ein halbes Jahr halt gerade zu so einer Zeit, wo du nicht im normalen Touralltag und Showalltag bist, dich dann mit sowas beschäftigen darfst, ist das echt fett. Also ich habe das dann, im Sommer habe ich es gemerkt, als wir jetzt dann unsere Strandkorb- und Sommerkonzerte spielen durften und konnten, dass das halt geil war, einfach das machen zu können, weil du warst fit.
Ja,
also
klar.
Du hattest, deine Finger waren über Betriebstemperatur.
Sehr gut, das klingt gut.
So ein Gefühl hätte ich auch gerne mal wieder. Bei uns, muss ich ganz ehrlich gestehen, war es konditionell eher an der Grenze, weil wir natürlich nicht so eine tolle Akustikgeschichte wie ihr gemacht haben, sondern wir haben uns gar nicht so großartig vorbereiten können auf unsere Strandkorb Open Airs, weil Basti und ich, wie gesagt, ständig im Dreimann-Zelt an der Ostsee abhängen und Podcasts.
Und Recherche machen.
Es ist schwierig, es ist und bleibt schwierig. Ja.
Aber nichts, also wo, darf ich fragen, wo habt ihr das aufgezeichnet? Ich habe mir das mal angeguckt, natürlich, aber da ist irgendwie ja nicht bei rausgekommen, wo das war, oder ich habe es vielleicht nicht mitbekommen. Wo habt ihr das gemacht?
In dem Zelt neben euch an der Ostsee war das eigentlich, was in der ersten Halle.
Ach, hier, deswegen konnten wir nicht pennen. Ja, das war hier
bei dir, so Lärm, wo sonst Bier drin steht.
Ja, genau.
In der Lagerhalle. Nee, aber wo habt ihr das gemacht? Wo,
wir haben tatsächlich eine Messehalle gemietet in Halle, lustigerweise. Weil wir einfach echt so eine nackte Halle wollten, die einfach komplett gefüllt wird mit dieser musikalischen, akustischen Sache. Wir haben uns mitten in die Halle gestellt, ohne wirkliche Bühne und haben das da irgendwie gemacht und genau, und das war eigentlich auch so der Hintergrund. Es hätte jede Halle sein können, Hauptsache sie ist leer und es geht nur um das, was in der Mitte passiert.
Das sah auf jeden Fall cool aus.
Das sah super aus. Und ihr habt ja auch auf YouTube, auch für alle Hörer, ein kleiner Tipp, wer sich mal im Vorfeld über diese akustische Show namens Origins etwas informieren möchte, der guckt mal bei YouTube dieses Making-of an. Wirklich ein sehr, sehr schöner Film, wo man, glaube ich, schon die Qualität, die dann letztendlich auch auf die Bühne gekommen ist, so ein bisschen raus filtern kann und merkt, da hat sich jemand Gedanken gemacht und meint es auch definitiv ernst. Apropos ernst. Eure Gäste. Ein wirklich besonnener Haufen an Freaks, die ihr euch da eingeladen habt, wie zum Beispiel allen voran natürlich.
Wir fehlten noch irgendwie.
Ja, wir waren ja im Dreimannzelt. Nee, wir konnten nicht. Ja, wir mussten wieder vorbereiten. Podcast. Das ist einfach irre. Dafür kam ja unser geliebter und allgegenwärtig angesagter Frontmann Michael Robert rein. Das letzte Einhorn zu Besuch bei euch. War das euer Wunsch oder seid aber nicht drum rumgekommen? Hat er so genervt? Kann ich auch mitmachen?
Der hat euch im Zelt gesucht und dann war er bei uns einfach.
Alles klar.
Also ihr habt ihn eingeladen. Davon gehe ich jetzt mal aus, oder?
Ja. Yes, auf jeden Fall. Wir hatten voll Bock, weil wir hatten uns ja beim Wacken-Weinabend getroffen. Richtig. Und da haben wir ja schon drüber gesprochen, lass uns da mal was zusammen machen. Und ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst, aber da hat mich ja auf jeden Fall... Ja, gut. Ich konnte mich noch dran erinnern, vage. Aber nur so vage. Genau, und deswegen hatte ich einfach mega Bock drauf, das auch mal durchzuziehen tatsächlich und sich dann auch wirklich mal zu treffen und mal was zusammen zu machen. Und das war wirklich so ein Ding, was auch echt was Besonderes war. Deswegen war ich auch sehr, sehr froh, dass er dazu gesagt hat. Und ist eine sehr, sehr schöne Version geworden, fand ich.
Toll. Wer war sonst noch da, Chris? Was waren die weiteren Gäste? Kannst du dich noch erinnern?
Ja, ein bisschen Frankenpower natürlich von Feuerschwanz war am Start, meinem lieben Ben.
Die kommt auch sehr gut, finde ich.
Gibt es ja auch das einzig aktuell noch hörbare Stück zu hören, mit ihm auf YouTube, auf unserem Kanal. Einfach mal reinklicken. Nee, ist noch ein bisschen Nightbull Fate mit Dudelsack-Power und in einer sehr speziellen Version. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sie fast geiler wie die Metal-Version, aber auch durch sein Zutun tatsächlich eine super schöne Sache. Und dann hatten wir noch ein bisschen Schweizer Schocki.
Fabienne von Elowaiti,
ja, genau. Und die hatten wir natürlich einfach mal gedacht, komm, als große Star Wars-Nerds hat sich unser Videoarrangeur, ohne mich zu fragen, einfach gedacht, macht er einfach selbst was Geiles und holt ein R2-D2-Hologramm raus und knallt die liebe Fabienne einfach mal per Hologramm in die Show.
Krass.
Und das war natürlich auch... Fett.
Das war auch so eine Aktion, ey. Wir haben 2 Tage dort gehabt und einmal Probetag und einmal dann Aufzeichnungstag. Und es war halt einfach so, dass wir bis zum Probetag gar nicht so richtig wussten, funktioniert es eigentlich oder nicht. Okay. Also ihr werdet das kennen, aber so dieses einfach so bibbern, ob man das wirklich richtig sieht und wie das wirklich wirkt dann im Bild und so. Das war so krass und das war zusätzlich zu all diesem, hoffentlich wird keiner positiv getestet und dann können wir alles abblasen. Ja, dann das noch dazu. Also es waren einige Sachen dabei, wo wir gedacht haben, oh, hoffentlich wird das alles laufen. So. Und wir waren echt froh nach diesen 2 Tagen, dass echt alles funktioniert hat, so wie wir es uns gewünscht haben. Das kommt nicht immer vor.
Ja, aber ich finde, dass es dadurch auch immer noch spannend bleibt und man nicht so wie man so sagt, abgewichst wird. Ne? Das ist immer schön. Was wenn ich mir noch abgebrüht, weißt du?
Ach, jetzt.
Was mir noch aufgefallen ist, ihr habt auch Xylophon benutzt.
Vibraphon, genau.
Ja, Vibraphon.
Vibraphon, Xylophon, Vibraphon.
Und du, Jenny, hast mit so einem Röhren, mit so einem, waren die aus Glas? Das war tierisch laut. Kann ich mich erinnern, als ich es gestern vorgestern nochmal geguckt hatte?
Ja, das waren so Metallglocken, also Röhrenglocken nennt man das. Ja. Ist quasi wie so ein riesiger Heizkörper, auf dem man da so rumschlägt. Und genau, das waren, glaube ich, 2 Oktaven.
Und am Heizkörper Jennifer Haben.
Ja, ja. Ja.
Heizkörper-Solo. Genau auch so. Schön.
Ja, das haben viele so verglichen dann im Endeffekt. Deswegen habe ich das jetzt auch mal benutzt. Dann kann man sich das besser vorstellen tatsächlich.
Ja, ja, aber ja. Auf jeden Fall schöne Sache und schönes Instrumentarium. Und hier nochmal wirklich eine Empfehlung. Jeder sollte mal reingeguckt haben.
Auf jeden Fall.
Wirklich. Also können wir nur positiv mal hervorheben.
Also auf jeden Fall könnt ihr auf YouTube in Night Will Fade reinschauen und hoffentlich wird das Ganze auch irgendwie noch anders veröffentlicht, aber das werden wir dann noch sehen.
Okay. Mir ist ja noch eine Kleinigkeit aufgefallen bei der ganzen Nummer, dass unser Kumpel Linus von Obscura da mitgedaddelt hat. Was war Linus jetzt eigentlich ein prominenter Stargast oder war das ein Add-on zur Band? Oder ich habe das nicht ganz verstanden, was eigentlich Linus da auf einmal macht, der grandiose Bassist von Obscura.
Ja, grandios bassen natürlich, ne? Das,
ja. Das hat er auch gemacht.
Hat er gemacht.
Ja. Aber er hat das sehr, sehr gut gemacht, aber er macht eh alles gut. Also ist er ein totaler Überflieger am Bass. Also alles, was tiefe Töne anbetrifft, ist Linus schon relativ weit vorne, muss man sagen. Und mich hat es nur einfach gewundert, dass er da mitspielt. Und gibt es da eine Story drumherum oder was? Oder ist es einfach euer Wunsch gewesen oder wie?
Ja, also eigentlich ist es so, letztes Jahr hat sich Stefan entschieden, nicht mehr Teil der GbR zu sein, aber trotzdem ab und zu mal live noch mit dabei zu sein. Genau, und deswegen war in dem Fall das einfach so, dass Linus Zeit hatte und auch natürlich wegen den ganzen Proben und so. Das, man muss sich das halt so ein bisschen so vorstellen, der wohnt halt auch in Franken und Stefan wohnt in Essen. Wenn man so oft proben muss, denn jedes Mal hätte Stefan irgendwie 5 Stunden nach Franken fahren müssen, immer nur am Wochenende, weil die Jungs arbeiten ja alle, ne?
Ja, ja, ja.
Also deswegen, das ist alles so eine logistische Sache. Manchmal ist es total unromantisch und das war im Endeffekt dann auch der Grund, warum wir dann Linus gefragt haben, ob er das machen würde. Und ja, der hatte mega Bock drauf und hat das mega abgeliefert und deswegen sind wir sehr, sehr froh drüber.
Aber weil du gerade so sagst, Jenny, interessiert mich mal, bei uns ist ja eigentlich dasselbe Problem. Wir sind ja total verstreut bei In Extremo.
Mhm.
Also der eine wohnt in Rügen, der andere wohnt bei Köln. Wir wohnen in Berlin, sind noch so die letzte Bastion aus Berlin und dann sind alle so ein bisschen verstreut und so weiter. Wenn ihr Songs macht, also interessiert mich jetzt einfach mal, wenn ihr Songs macht, habt ihr jetzt so, gibt's ein Mastermind und sag mal einen kleinen Musikdiktator oder macht ihr das alles zusammen? Und wenn jetzt eine Idee da ist oder vielleicht hast du die erst oder Chris hat die oder wie auch immer, wie kann man sich das vorstellen? Schickt ihr euch denn so Schnipsel, wie man es heute so macht? Also so mache ich es zum Beispiel manchmal, wenn es bei uns immer so die allererste Phase ist, dann müssen sie sich leider irgendwie erstmal so die ersten Rohideen anhören. Aber man kann ja auch jammen oder sich treffen oder so. Wie ist denn bei euch so der Werdegang, wenn Songs entstehen?
Also wir hatten schon beides, allerdings, was wir am meisten machen, ist tatsächlich dieses Hin- und Her-Schicken. Meistens hat Chris irgendwie eine Idee, die schickt er mir, ich mache eine Melodie drauf oder er hat schon eine Melodie, irgendwie Idee und dann arbeite ich da irgendwie noch dran und dann gehen wir damit nach Flensburg oder wo auch immer, zu welchen Produzenten und dann finalisieren wir das Ganze und genau, und arbeiten da nochmal intensiv dran. Also jetzt gerade sind wir gerade in der Phase, dass wir schon ganz viele Songideen uns hin und her geschickt haben und quasi dann jetzt so uns jeweils eine Woche dann nach Flensburg verziehen und dann da quasi intensiv nochmal dran schreiben.
Wahnsinn. Also ihr seid sehr, sehr fleißig, das hört man schon raus. Ihr habt eine mega Akustikshow auf die Beine gestellt und ihr schreibt Songs mit
neue Platte und jedes Jahr kommt ja fast eine neue Platte.
Genau, ihr seid also voll am Stissel. Da können wir doch gleich mal ein bisschen drüber reden. Vielleicht über eure Zukunft, über die Träume, über die Ziele und die Wünsche der Reisegruppe Beyond the Black aus Germany, keine Ahnung, aus Franken. Was sagt man?
Unser Proberaum ist in Hirscheid, also sind wir Oberfranken-Band.
Franconia.
From so Hirschfeld. Richtig.
Alles klar, gut. Also, was habt ihr für Zukunftspläne, Träume, Ziele, Wünsche?
Was geht noch dieses Jahr, was geht nächstes Jahr?
Also, dieses Jahr geht auf jeden Fall noch ganz viel Songwriting. Wir wollen unbedingt, ich weiß gar nicht, ob wir das schon verraten dürfen, aber vielleicht
Ja.
Können wir das jetzt einfach mal machen? Machen wir einfach mal.
Bei uns, da aber seid ihr immer ganz vorne mit dabei, wenn es wieder heißt Rasenherz.
Nee. Exklusiv nur hier.
Wir haben vor, auf jeden Fall nächstes Jahr was Neues zu bringen. Was es dann genau wird, weiß man dann jetzt noch nicht, aber auf jeden Fall sind wir echt fleißig dabei. Und nächstes Jahr, Januar, Februar, gibt es unsere nächste Tour mit Amaranth und zwei wunderbaren Special Guests, geilen Bands. Das wird eine Hammer-Tour und dann gibt es wieder ganz viele Festivals, die zweimal verschoben wurden bisher.
Ja, wem sagst
bei
du
dem
das?
Man immer noch dabei ist, Gott sei Dank.
Ja, ja. Solange es einen noch gibt, genau.
Genau. Dann hoffe ich, also mein Traum ist tatsächlich, wenn man danach fragen würde, irgendwann mal Wacken Mainstage Abendslot. Also ja, wirklich Mainstage.
Also da, wo ich wir also immer spielen.
Ich hab, okay, klar, verstehe. Okay, aber ich hab ein gutes Gefühl, dass es demnächst passieren wird bei euch. Also ich habe ein gutes Gefühl.
Ja, den Ersteres haben wir ja schon geschafft, aber den Abendslot hatten wir noch nicht. Deswegen, das wäre so nächste Stufe. Das wäre geil. Ja,
wir spielen inzwischen nachmittags, weil sonst abends dann auch zu langweilig ist. Das Nein, das ist natürlich nur Spaß. Ja. Wäre schön, mal mit euch relativ zeitgleich dann in Wacken zu spielen. Dass man nicht den ganzen Tag aneinander vorbeirennt, weil das ist ja das Blöde immer auf diesen Riesenfestivals. Die einen sind schon fertig, die nächsten müssen sich fertig machen, dann ist großer Changeover und ein großes Gerenne und Gehampel und dann ist in Wacken ja meistens der ein oder andere Regenschauer mit drin, wo sich alle wieder mal kurz irgendwie unterstellen. Also es ist schwierig, auch für alle Hörer, die sich es vielleicht nicht vorstellen können. Die denken ja immer, wir hängen auf den Festivals immer total miteinander rum und für uns ist es auch alles ein Festival. Meistens ist es für die Bands und Crews ja so, dass wir alle ganz schön rennen müssen und ganz schön flitzen müssen, um alles rechtzeitig zu schaffen. So. Deswegen wäre es schön, mal zur gleichen Zeit mit euch zu spielen, dass man mal sich noch auf dem
Dach treffen. Wir hatten ja mal das Vergnügen in der Schweiz.
Ja.
Kann ich mich halt dran erinnern. Naja, nicht vor 2-3 Jahren, ne? Oder, Chris?
Ja, das war 2000 und 18. War denn da 19, ne?
Oh, 19, ja.
Mit Schandbau, 19, ne? Z7 Summer Nights, da waren wir zusammen mit euch.
Richtig.
An einem sehr heißen Tag.
Oh ja, das stimmt. Oh ja.
Das war 19, ja. Das war eine der letzten Sachen, die wir gemacht haben.
Und wenn wir gerade so über Ausland, Schweiz reden und so weiter. Ihr macht ja auch Auslandstouren, richtig? Und habt zum Beispiel auch mit Saxon zusammen gespielt in Großbritannien, habe ich gelesen, gehört. Musste ich mir wirklich anlesen, wusste ich gar nicht. Weil wir mit den Saxon-Leuten ja auch manchmal immer, auch wenn wir uns treffen auf den Festivals oder so, immer, das haben wir eine gute Party und mit denen ist eigentlich immer ganz cool. War das denn auch cool? Oder wurdet ihr ein bisschen verbrannt? In UK schlagen die Uhren ja ein bisschen anders. Also wir haben auch schon mal eine kleine Tour gemacht, mal vor 15 Jahren. Naja.
Lustigerweise, also Chris war ja damals noch nicht dabei, aber das war die allererste Tour, die wir gespielt haben. Und dann in England gleich.
Ui.
Und dann halt irgendwie, ja, wurde die mittendrin abgesagt, weil damals der Drummer irgendwie Schwierigkeiten, also gesundheitliche Schwierigkeiten hatte. Und dann wurde das später nochmal nachgeholt. Also, da ist auch echt eine lustige Story entstanden. Die waren echt total geil, um da drauf einzugehen. Ja. Total entspannt. Wir waren eine super neue Band und die haben uns einfach mitgenommen. Das allein, da waren wir so dankbar für. Aber dann irgendwie diese Tour, wo sie abgesagt wurde, erst der Schock, dann die erste Tour und dann schon irgendwie sowas nach der Hälfte. Und dann sind wir aber trotzdem irgendwie noch alle Städte abgefahren. Man könnte ja vielleicht spontan einen Gig spielen. Ich weiß nicht, wie man darauf kam, aber wir haben es gemacht.
Okay.
Ja. Und dann später, lustigerweise war mein Papa dann auch gerade zu dem Termin nach England gekommen, um unseren Bus zu fahren. Der macht das ab und zu gern mal. Bei Within Temptation war er auch unser Busfahrer sozusagen auf einer Tour. Das war auch lustig. Das macht manchmal einfach total Sinn. Es ist ja auch schön, irgendwie seine Family da mit dabei zu haben.
Auf jeden Fall,
ja, total.
Genau. Und da sind wir mit meinem Papa quasi durch England gereist, ohne eine Show zu spielen. Das war so schade. Aber mit Saxon war es auf jeden Fall total schön. Und wir hatten natürlich nicht so viel Kontakt, wie man das wahrscheinlich jetzt hätte, weil ich aber auch unfassbar aufgeregt war und erste Tour und so. Aber ja, ich kann nichts Negatives sagen und wir haben uns zwischendurch auch mal wieder gesehen und es war alles sehr, sehr schön.
Ja, also feine Gentlemen sind da irgendwie ja. Alle, die sind alle total gut. Und wenn ihr im Ausland spielt oder gespielt habt, wo wart ihr schon mal in Russland oder so? Grast ihr da auch immer? Ja. Jenny nickt schon. Macht ihr. Cool.
Ja, wir waren schon zweimal in Russland oder dreimal. Einmal in Sibirien.
Ja.
Genau.
Ihr seid echt ganz schöne Shootingstars, muss man mal wirklich so sagen. Also ihr habt wirklich in der kurzen, ich meine, das heißt kurze Zeit, aber das ist ja relativ, wenn man jetzt uns sieht, uns gibt es 27 Jahre. Also ich sage mal, wir sind auch schon wirklich so Dinosaurier, als in Extremo. Und aber ihr, okay, ihr seid 2014 habt ihr euch gegründet, richtig?
Genau.
Ihr habt innerhalb von 7 Jahren habt ihr ein extremes Pensum schon geschafft. Also wirklich Respekt.
Dankeschön.
Ja, und von den 7 Jahren sind 2 Jahre Corona. Also ja, das, die kannst du ja eigentlich fast schon wieder abziehen. Von dem her reden wir nicht von 7 Jahren, sondern von 5,5, wenn man mal irgendwie Pi mal Daumen über den Daumen peilt. Ja. Und das ist wirklich beachtlich und wirklich toll, wie ihr da so euch so richtig in die Herzen der Metal-Gemeinde spielt. Das ist ja gar nicht so einfach, weil das ist ja so ein totales Die-Hard-Publikum und was nicht wirklich alt ist, ist ja dann eh so ein neuartiger Schrott. Das sind wahrscheinlich so Sachen, die ihr ganz oft zu hören bekommt. Wo kommen denn die jetzt her? Und wir wollen doch hier in Wacken nur die Bands hören, die wir schon seit den 80er Jahren kennen. Oh. Wie ist das für euch? Kriegt ihr da ab und zu mal Gegenwind von der Metal-Gemeinde?
Also man muss bei uns natürlich sagen, wir haben so ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen, wie man es so normalerweise kennt. Wir sind jetzt nicht irgendwie von kleinen Clubs irgendwie größer und größer und größer geworden. Mm. Im Prinzip schon, aber nicht von der Garage sozusagen gestartet, weil wenn man sich so ein bisschen mit meinem Leben auch so auseinandersetzt, ich habe so viel Zeug davor gemacht, musikalische. Ich war damals das erste Mal mit Gesang im Fernsehen mit 11 und hatte dann mit 14 meinen ersten Labelvertrag. Also da ging das quasi schon los, wo ich dann quasi Leute kennengelernt habe im Musikbusiness.
Ja, so. Krass. Als Kind, wirklich als Kind, muss man da sagen.
Ja, quasi. Aber ja. Es war ja auch bei Kika, deswegen ist es auch okay.
Okay, gut.
Ja. Jedenfalls habe ich damals mit 14 eben in den letzten Jahren Labelchef getroffen. Und der damals unser Manager war von dieser Band, die ich mit 14 dann hatte, wo ich dann diesen Vertrag hatte. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so verschachtelt alles, aber...
Aber darf man das kurz sagen, Jenny, dass die Sapphire heißen?
Sapphire, genau.
In Deutsch? Okay.
Genau. Sapphire war das. Das war damals eine Deutsch-Pop-Band. Das war ehrlicherweise nicht so richtig das, was ich machen wollte, aber ich wollte unbedingt irgendwas machen. Und deswegen habe ich mich damals dazu entschieden, zumindest... Also ich habe ganz, ganz lang gehadert, habe erst gedacht, nö. Und dann habe ich gesagt, naja, komm, was kannst verlieren, mach's mal. Und dann ging es nur ein Jahr lang. Ich war auch ganz froh drum, weil 14-jährige Girls zusammen und dann das war irgendwie eine schlechte Kombi.
Ja, schwierig, kann ich mir vorstellen.
Ja, jedenfalls habe ich damals eben Joe kennengelernt, unser damaliger Manager. Und da ging es dann los. Nach diesem Sapphire-Ding, 4 Jahre lang, habe ich Songs geschrieben von... Also ich habe mit Rock angefangen, über Singer, Songwriter und was weiß ich was. Ich konnte mir damals jedes Genre vorstellen. Und bin dann aber nach 4 Jahren nochmal dort gelandet bei diesem Rockigen und habe es überzeichnet und habe... da eigentlich das gefunden, was ich wollte, und zwar jede Emotion ausdrücken zu können, die so in mir ist. Ich kann Balladen singen, ich kann die Haut-Druff-Sachen machen, also ich kann alles machen, was so in mir steckt. Und das war so das Ding, warum ich dann gesagt habe, okay, let's do it. Und dann muss man natürlich sagen, okay, dann startest du nicht von null an, sondern du kennst schon Leute, du hast quasi schon einen Label-Boss, der einfach schon, also bei Universal damals, das war einfach schon ein Name sozusagen, und man konnte damit natürlich auch viel anders starten als okay, du hast kein Label und du machst jetzt gerade einfach mal so eine Band. Das hatte ich mit 9 damals auch und da war das halt einfach eine ganz andere Sache. Ja. So, und dann kommst du natürlich irgendwie zu diesem Punkt, okay, es wurde jetzt den Wacken-Gründern unser Zeug vorgespielt. Die finden das geil und wollen, dass ihr da spielt. So als ersten Gig.
So. Guter Aufschlag.
Und das ist natürlich so, unfassbar krass und du kannst es erstmal gar nicht glauben, keiner kann das glauben und keiner checkt, warum das so passiert. Aber so sind die auch einfach manchmal. Die wollen einfach junge Bands unterstützen. Es gibt die Wacken Foundation, die wollen, wenn die was in dem sehen und dann ja, so habe ich sie zumindest kennengelernt, dann haben die das Bock zu unterstützen.
Okay.
Und genau, und da jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, sorry, um den Monolog so ein bisschen abzuschließen. Damit kämpfen wir fast noch so ein bisschen, dass die Leute nicht so richtig verstehen, was dahinter steckt. Hinter diesem ganzen, ihr habt doch eigentlich schon dort angefangen bei Wacken und Fernseh, TV und was weiß ich was da alles war. Sodass die damit Probleme hatten, das nicht als Kommerz und was weiß ich was alles zu sehen, sondern als Band, die echt was drauf hat, die echt Bock macht und da einfach offen zu sein und zu sagen, okay, die können trotzdem ihr Zeug, auch wenn das vielleicht irgendwie echt groß aufgezogen wurde von Anfang an. Aber das ist eher so das, womit wir echt so ein bisschen kämpfen müssen, was eine andere Band, die vielleicht irgendwie echt kleine Clubs gespielt hat, gleich diese Authentizität irgendwie zugeschrieben bekommt, die an der wir halt einfach so ein bisschen arbeiten.
Cool, das klingt irgendwie sehr nach einem Plan.
So, fertig.
sehr gut. Und da wir gerade dabei sind, weil du gesagt hast, dein Lebenslauf und so weiter und TV, können wir glatt mal die Brücke schlagen zu Sing Mein Song, wenn wir dürfen.
Ja, gern.
Wie fandst du das? Wie war das? War das schön, war das anstrengend, war das eher belastend, war das nicht ganz so cool oder wie war das für dich?
Alles zusammen würde ich, also nicht ganz so cool würde ich ausklammern, aber belastend und anstrengend, aber trotzdem total schön, das würde ich alles unterschreiben.
Okay, super. Also du würdest es wieder machen?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe damals schon gesagt, mache ich auf jeden Fall. Ich habe die erste Staffel damals gesehen und habe gedacht, wenn ich da mal hinkomme, dann bin ich mega froh und dann habe ich erstmal echt ein Level geschafft, was mich einfach glücklich macht so.
Naja, ich weiß ja nicht, ob du das schon begriffen hast, aber das ist ja eigentlich ein Quantensprung schon.
Ja, voll.
Das ist ja wirklich, dann müssen sich ja manche Leute kommen mit 20, 30 Jahren Schulgeschäft da nicht mal rein. Also das ist wirklich eine, man könnte sagen, eine Auszeichnung und eine Ehre. Ja. Da hast du wirklich große Glück gehabt, auch muss man sagen.
Ja, so habe ich das aber auch wahrgenommen und angenommen als Riesenehre. Und als ich war ja auch der erste Metal-Künstler oder Künstler aus dem Metal-Bereich, der dabei war. Aber es war halt einfach so, dass alle so unfassbar herzlich waren. Du guckst dir das ja an und denkst selber so, ja, die können sich nicht alle so lieben. Die können nicht alle so, na, und alles ist schön und tralala. Aber ganz ehrlich, wenn man da irgendwie nach Südafrika fliegt und hat dann diese Aussicht und diesen Flair und all das, das war so unfassbar schön, dass es einfach nicht gespielt war. Also wir hatten einfach echt eine krasse Harmonie da oben. Und wenn du da die Videos, die privaten Videos auch siehst und wie wir dann am Schluss von den Sendungen dann auch noch irgendwie, ich will noch nicht nach Hause für die Crew gespielt haben und so. Also es war einfach eine unfassbar schöne Atmosphäre. Und das hat man halt auch in den Sendungen gemerkt, finde ich.
Schön. Ja. Schön, dass es sowas noch gibt.
Ja,
das ja, ist ja vor allem, wenn es ehrlich ist.
Wenn es ehrlich ist, genau. Ja. Es ist ja das große Haifischbecken. Showgeschäft hat den einen oder anderen ja auch schon mal etwas traurig gestimmt.
Ja.
Bei dir in deinem Fall, Jenny, klingt es überhaupt nicht nach Trauer, sondern du bist voll begeistert und bist voll am Start und man nimmt dir auch jedes Wort
Danke.
Ab. Chris, du bist jetzt noch ein bisschen, du wirst jetzt auch noch ein bisschen durch die Mangel gequetscht.
Ja.
Ja,
oder?
Ja, natürlich. Ja. Wenn uns die Zeit nicht wegrennt.
Wir haben so eine kleine Rubrik vorbereitet und würden uns mal interessieren, wo du vielleicht mal etwas knackig antworten darfst, zum Beispiel in Form von ein paar Stichworten. Ich werde dir vier kleine Fragen stellen, wie zum Beispiel das Warm-up von einer Show aussieht, die Sekunden vor einer Show, die Show an sich und die Sekunden nach der Show. Und du kannst jetzt einfach mal kurz raushauen, was dir irgendwie in den Sinn kommt, wie du dich fühlst, wenn du dich nachmittags im Backstage rumtreibst.
Wie läuft's ab?
Wie läuft es ab? Das kommt auf den Tag drauf an. Das kann stressig sein, das kann aber auch entspannt sein. Also meistens ist es entspannt, tatsächlich. Festival ist anders wie Tour. Sehr anders, tatsächlich.
Okay, auf Tour bist du da gern mal, dann, wenn diese Situation Auftritt und du wach wirst im Nightliner und der dich auskotzt vor dem nächsten Club oder vor der nächsten Halle, musst du dich gleich wieder auf die Couch legen oder weil du verkatert bist? Oder?
Ich hatte auf der letzten Tour tatsächlich ein kleines mobiles Tonstudio dabei und sitze eigentlich den ganzen Tag in irgendeinem Eck und daddel und mach irgendwas, ein bisschen Sport, dann wieder daddeln.
Lustigerweise muss ich dazu sagen, hatten wir auf der letzten Tour das erste Mal einen Raum für mich eingeplant, für meine Outfits, für mein Make-up und für alle. Ist. Aber das habe ich im Endeffekt gar nicht gehabt, weil er da drin saß und Sachen aufgenommen hat.
Okay, cool. Also du hast praktisch deinen persönlichen Backstage auch freigeräumt, dass Chris am neuen
damit
Material
die anderen arbeiten. Entspannen können.
Sie war da auch schon mit drin, so ist okay. Es nicht. Nee, aber ich musste das auch stimmt. Tatsächlich für die andere Band noch eine Platte parallel mit einspielen. Das hat das Ganze noch gefördert, aber es ist schon so mein Favorite Element auf Tour. A, endlich schlafen, weil ich daheim durch diverse tausend Sachen, die ich so zu tun habe jeden Tag, eigentlich nur auf so ein Normalschlaflevel komme. Und ich liebe es, wenn mein Körper sich dann auf bedingungslosen Schlaf eingestellt hat auf Tour. Und dann eigentlich Musik machen. Also ich brauch ein bisschen Sport jeden Tag, ist cool, dass man halt so nicht ganz nur sich am Catering rund isst. dann halt viel Musik tatsächlich.
Und wenn kurz bevor die Show losgeht, also die Sekunden davor, wie ist es bei euch? Habt ihr ein Ritual? Seid ihr sehr nervös noch immer? Oder ist es unterschiedlich? Oder je nachdem? Wie läuft es ab? Trefft ihr euch gemeinsam hinter der Bühne? Und wir haben zum Beispiel, also bei uns ist es so, ist ein Schlachtruf, den haben wir, wenn wir den nicht machen, dann läuft das Konzert nicht.
Richtig.
Das ist wirklich so. Wir haben es mal irgendwann vergessen oder ging baulich nicht. Da haben wir uns dann nicht mehr gefunden oder irgendwie so. Und da haben wir nicht diesen Schlachtruf machen können, den In Extremo-Schlachtruf. Und da war halt eins der beschissensten Konzerte auf Deutsch gesagt, die Ding. Also was habt ihr für ein Ritual? Seid ihr nervös kurz davor, vor der Show? Was macht ihr? Trinkt ihr einen Unterberg, so wie wir das machen? Einen Sekt? Was macht ihr?
Ja, also trinken tun wir gemeinschaftlich dann selten was. Haben wir schon auch mal gemacht, okay. Aber tatsächlich ist es auch ein Schlachtruf bei uns, der aus irgendwelchen gemeinsamen Feiern meistens entstanden ist bisher. Also der letzte ist auf jeden Fall aus dem Junggesellenabschied von Chris entstanden. Genau.
Glückwunsch zu Heirat.
Gratuliere. Ja.
Danke.
Genau, aus einem Video, was wir dann gefunden haben, woran wir uns wahrscheinlich alle nicht so richtig erinnern konnten, aber das haben wir dann so als neuen Schlachtruf dann mit eingebracht, jetzt in dieser, genau, in der Zeit jetzt mit Strandkorb und Open Airs und so weiter. Aber nervös muss ich auch sagen, es kommt da echt hart drauf an. Also jetzt die einzelnen Shows, immer wieder, wenn du so neu auf die Bühne gehst, nachdem du wochenlang irgendwie zu Hause warst, das finde ich immer viel krasser, als wenn du irgendwie auf Tour bist und dann so bist bisschen. Du schon drin und du weißt, was passiert, du ja. weißt ganz genau, du hast alles irgendwie drin, dann wird die Nervosität ein bisschen entspannter, also ein bisschen, ja. Aber trotzdem, wenn das so aufgeteilt ist und einzelne Shows, Festivals oder auch richtig große Sachen irgendwie mit ganz, ganz vielen Menschen, da wird es auf jeden Fall krasser mit der Nervosität bei mir.
Okay. Chris, was ist bei dir? Gibt's da irgendwas, wirklich die 10 Sekunden, wenn's Intro läuft? Ja? Was geht? Gibt's ein Stoßgebet oder wird nochmal hektisch die Gitarre nachgestimmt?
Meistens, ja, nee, das ist dann auch schon wurscht. Also das tatsächlich, da muss es dann einfach laufen. Mittlerweile tatsächlich gehen Tobi und ich immer in eine Rennstartposition, weil wir später auf die Bühne kommen dürfen als eigentlich der Rest. Und dann versuchen wir sozusagen den Olympia zu feiern. Aber ansonsten ist es eigentlich dann, also es gibt so einen Moment tatsächlich so, da ist nämlich 10 Sekunden vor der Show, vielleicht so 10 Minuten, würde ich jetzt mal sagen. Wenn der blöd läuft, dann kann tatsächlich mal umschwenken auf nervös, keine Ahnung, da ist irgendwas Unvorhergesehenes.
Ja.
Ich war zum Beispiel mal auf Nova Rock, habe ich tatsächlich ein Klo gesucht und beim Nova Rock gab es keine Klos und ich musste dann aufs Infield tatsächlich laufen, vor der Show, so irgendwie 20 Minuten davor, hab noch unserem Basser Bescheid gegeben, der hat's aber, glaube ich, wegen In-Ears nicht gehört und hat's niemandem gesagt und keiner wusste, wo ich bin. Und als ich dann halt entspannt aus dem Infield-Toiletten-Dixie-Wahn wieder zurückkam, war dann schon so, Gott, weil ich hab dann natürlich auf die Uhr gedacht, mir so, schaffe ich das noch? Aber es wäre besser, wenn ich es jetzt tue, für alle Beteiligten.
Und, okay, gut.
Naja, ja, solche Sachen, wenn dann kommen, die könnte ich dann schon mal nervös machen, weil bis du dann wieder dein In-Ear eingesteckt hast und hoffentlich dein Bodypack nicht runtergespült hast und keine Ahnung, dieser ganze Kram, der halt so im Alltag mal passiert, der ist dann. Aber ansonsten Freude dann einfach nur noch so ab die Post, ne?
Und die Show läuft dann.
Genau, dann geht der Schalter um und dann ja, passt das.
Jetzt hatten wir über Warm-up gesprochen und über die Sekunden vor der Show. Was ist denn während der Show? Gibt es irgendwie das Hauptaugenmerk auf den bestimmten Song, vor dem man vielleicht ein bisschen Angst hat und sagt, oh, hoffentlich klappt der heute Abend? Oder ist es der große Moment des letzten Schlages, wenn man sagt, das ist der große Schlussakkord und jetzt ist die Show vorbei? Oder gibt es einen bestimmten Halte- und Spannungspunkt während eines Konzerts, der für euch der schönste oder der wichtigste ist?
Also ich sehe das ein bisschen wie beim Fußball. Ich bin ja ein großer Fußballfan tatsächlich. Ich habe das immer verglichen tatsächlich. Früher als Amateurkicker fand ich auch immer die ersten zwei Pässe, also den Ball das erste Mal irgendwie in den Fuß gekriegt hast, wenn du den nicht gleich verkackt hast, dann hast du zumindest bis zur Halbzeit gewusst, okay,
läuft.
Ist okay heute, passt schon mal, ne? Kann was passieren. Okay. Und so ähnlich ist das, finde ich, beim Gig auch. Also wenn du die ersten zwei Songs immer geil mit einem coolen Vibe und einer coolen Dynamik rumgekriegt hast, dass das einfach rollt, dass du merkst, heute, ich habe nicht irgendwie gleich schon zweimal irgendwie dem Monitormann sagen müssen, irgendwie da piept und pfeift. Die Gitarrenseiten haben auch gehalten, über die ersten zwei Seiten, das ist schon mal schön, ich bin nicht gestolpert. Ich habe auch sonst irgendwie keinen umgerannt und das erste Solo war vielleicht auch noch ganz geil. Dann ist irgendwie schon mal so, jetzt theoretisch ein Lütten und dann läuft die Show. So ungefähr ist das zumindest bei mir.
Jenny?
Bei mir ist es ein bisschen anders, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ich habe seit ich klein bin eigentlich echt schon Schwierigkeiten, irgendwie vor Leuten zu reden.
Ach Gott. Was?
Das heißt, Ansagen sind, ja doch, krass. Also jetzt so, ich kenne die Runde irgendwie und das ist irgendwie ein familiäreres Ding und ich lerne das ja auch irgendwie mit der Zeit oder hab da meine Skills irgendwie gelernt. Aber so anfangs mit 9, mit meiner ersten Band, hat es 2 Jahre gedauert, bis ich Danke gesagt habe, wenn Leute geklatscht haben. Und und das war wirklich so ein richtiges Lernen von Ansagen irgendwie. Und das war auch von Anfang BDW, wenn man sich da Videos anschaut, da habe ich echt ganz schön verkrampft irgendwie Sachen gesagt. Okay. Und das wurde natürlich mit der Zeit immer, immer besser. Aber das ist immer noch so ein ganz Wunderpunkt bei mir. Also wenn ich irgendwie eine lange Ansage habe, weil da irgendwie eine riesen Umbaupause ist, weil wir irgendwie uns überlegt haben, Akustiksachen einzubauen oder so ein Scheiß, dann weiß ich, okay, bis dahin muss ich es schaffen, das muss ich noch schaffen und danach wird's dann geil. So, und das ist halt schon echt manchmal echt spannend. Es kommt auch immer drauf an. Und da auch, finde ich, wenn man auf Tour ist und man weiß, okay, man hat das jetzt schon 3-mal gemacht oder 4-mal gemacht und das irgendwie jeden Tag, dann ist man da drin und dann wird es auch alles entspannter und dann bin ich da auch nicht mehr so nervös, so vor solchen Punkten. Und dann kann man auch von Note 1 irgendwie das alles komplett genießen irgendwie. Und das ist ja auch so ein bisschen Sinn der Sache. Deswegen freue ich mich auch so sehr auf Tour.
Ja. Dass man da immer reinspielt wird. Aber falls es dich beruhigt, Jenny, also selbst der Micha, der wirklich nur schon sein 40. Bühnenjubiläum hatte, dem geht's eigentlich genauso. Wenn der mal was überbrücken muss, da gibt's Tage, da flutscht er total von der Hand und dann geht's auch Tage, da kriegt er das nicht hin.
Liegt manchmal auch dran, wie lange gefeiert wurde.
Ja, liegt auch noch daran. Also, das wollen wir aber jetzt hier nicht ausführen. Aber da macht ihr keinen Kopf. Da bist du, ihr seid auf einem echt guten Weg, glaube ich, habe ich das Gefühl. Wa?
Auf jeden Fall.
Da musst du ein bisschen Angst haben, fast schon. Wenn die Show vorbei ist, wie läuft's dann ab? Ihr geht dann runter, verbeugt euch, wahrscheinlich kommt das übliche Abschlussfoto, was vom Drumreiser gemacht wird, vom Crewmitglied. Wenn ihr dann runtergeht, wie sind die ersten Sekunden? Braucht dann jeder seine Ruhe erstmal oder geht's dann weiter? Trinkt ihr? Das heißt, ihr seid nicht so eine Säufertruppe wie wir wahrscheinlich, ne?
Das kommt drauf an. Wenn am nächsten Tag Off-Day ist, dann schon.
Ach, okay, ist klar. Ja, aber so unmittelbar nach dem Konzert, wie läuft's dann ab? Ihr geht runter und braucht ihr Ruhe oder?
Das kommt tatsächlich sehr drauf an, wie die Show war. Also meistens oder jetzt mittlerweile ist es so, dass wir erstmal das hart abfeiern und wirklich dann froh sind, dass es geil war und so. Ich muss eine Story erzählen. Jetzt die erste Sommershow, die wir dieses Jahr gespielt haben in Köln. Da war es leider so, dass wir echt einen strikten Curfew hatten und da wirklich Punkt 10 aufhören mussten. Und die Kiss & Dynamite hatten irgendwie ein paar Minuten länger gespielt und dann hatten wir ein bisschen zu spät angefangen. Und dann war es halt wirklich so, dass wir unseren letzten Song, Hallelujah, der immer unser letzter Song ist, der immer knallt, wo echt so der letzte Paukenschlag sozusagen echt sau wichtig ist, das musste komplett abgebrochen werden, weil da irgendwie ein Anwalt in der Nähe wohnt und da hätte man irgendwie, was weiß ich, wie viel Kohle zahlen müssen. Und das war wirklich so schlimm für mich, dass wir mittendrin, mitten in diesem Song das ausmachen mussten, dass die Leute quasi nicht diesen Abschluss bekommen haben, den ich mir so gewünscht habe und alle anderen sich ja auch gewünscht haben, dass ich da dann manchmal, also bei dem, an dem Fall musste ich halt erstmal 10 Minuten für mich haben, weil das einfach so schlimm war. Also sowas gibt's auch. Aber meistens kommen wir mit freudigen Gesichtern irgendwie von der Bühne und stoßen erstmal an und freuen uns.
Super. Und dann braucht aber jeder so ein bisschen zum Runterkommen, oder? Nur mal jetzt kurz nachgefragt.
Ja, auf jeden Fall. Also das macht dann jeder so für sich. Ich liebe es zum Beispiel doch tatsächlich relativ schnell mal in die Dusche zu flitzen, wenn man irgendwie auf Tour ist. Dann fühlt sich...
Ist auch wichtig.
Fühlt sich auch jeder, fühlt sich auch jeder um mich herum auch wohler. Und das ist doch toll. Nee, und manchmal wird dann auch noch was gegessen, je nachdem, wie es halt ist. Also das ist, glaube ich, auch von Tag zu Tag halt wirklich unterschiedlich, ne?
Wir haben dann meistens keinen Hunger mehr nach der Show.
Wir sind ausgepowert.
Genau. Ich kann immer davor nichts essen. Also ich kann zum Beispiel wirklich, glaube ich, so bis 1-2 Stunden vor der Show mag ich dann irgendwann nichts mehr essen. Und dann save ich mir das lieber für danach. Dann hat man auch für mögliche abendliche Gelage noch ein bisschen direkt Unterlage und muss sich noch was suchen. Ne? Das ist ja auch nachhaltig gedacht.
Wie viele Leute seid ihr im Nightliner, wenn ihr losfahrt? Ungefähr?
Habt ihr das aus Erfahrung formuliert, wenn man losfährt, ist es dann so, ja, und wenn ihr ankommt, ändert sich die Zahl dann?
Ja. Manche steigen zu mit Klotüren und so weiter, das ist aber jetzt eine andere Geschichte. Und manche steigen wieder aus bei uns, manche werden vergessen. Wie viel seid ihr? Weil bei uns ist es wirklich rammelt voll und manchmal ist ja kein Platz mehr zum Party machen.
20?
Sind wir so viel? Nee, so viel
sind wir nicht. Also ich glaube, beim letzten Mal waren wir, glaube ich, 15 waren wir, glaube ich, schon.
Okay, immerhin.
Ja. Immerhin. 15.
Krass.
Große.
Ich hätte jetzt 11 gesagt, aber das ist falsch. Also okay. Hier wird schon genickt, dass wir 15 sind.
Liebe Leute.
Ja, mein Gott. Schon wieder die Zeit verfliegt.
Ja, ne? Zeit verfliegt. Basti, hast du noch irgendwas auf der Seele?
Ich hab eigentlich ganz viele Sachen. Ich hatte noch ein paar Fragen, aber im Grunde haben wir,
wir haben es
viel
doch
über euch erfahren.
Ja.
Und
ja. Viele schöne Sachen erfahren.
Total.
Hoffentlich hat es euch auch Spaß gemacht und ihr sagt, ja, bei den beiden Herren bei Rasend Herz gucke ich auch vielleicht irgendwann mal wieder vorbei.
Dann empfehlt uns weiter.
Dann empfehlt uns weiter und grüßt alle, die wir kennen.
Ja. Wie das man im Radio so gern sagt.
Ich schreibe eine Google-Rezession auf jeden Fall gleich noch, ja.
Oh ja, super.
Sehr gut.
Mindestens ein Stern, bitte. Ja.
Liebe Jenny,
ja.
lieber Chris, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für eure schönen, spannenden und tageserhellenden Geschichten. Wir wünschen euch viel Glück, viel Gesundheit, viel Erfolg und wir sehen uns hoffentlich bald wieder, wenn es wieder heißt Beyond the Black und In Extremo laufen sich live über den Weg auf einem Festival.
Ja. Hiermit vielen, vielen Dank. Das hat wirklich sehr Spaß gemacht. Es riecht vielleicht sogar nach einem Teil 2. Vielleicht machen wir das irgendwann mal. Wer weiß.
Tschüssi, danke für die Einladung.
Danke.
Vielen Dank. Bis dann und auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Rasend Herz. Exklusiv bei Rockantenne. Der Podcast mit Basti und Specky von In Extremo. Jetzt direkt abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Die ganze Rockantenne-Podcast-Welt findet ihr auf rockantenne.de/podcasts.